Für alle besser. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Familiengottesdienst. Ich will die Gelegenheit einmal nutzen, wenn man hier oben steht, hat man einen deutlich besseren Überblick. Nehmt mal die Gelegenheit, guckt mal eben rechts, links hinter euch. Das ist so ein schönes Bild. Wir als ja, große Gemeindefamilie hier zusammen mit den Kindern. Schön, dass ihr heute da seid. Das Video gerade, den Film, den wir gesehen haben, wenn wir uns da in die Jünger reinversetzen, wow, das ist ziemlich unheimlich. Was wir gesehen haben, ist ein Videoclip aus der Reihe The Chosen. Es gibt ihn noch nicht auf Deutsch, aber ich denke, die meisten von uns werden die Geschichte erkannt haben. Jesus läuft auf dem Wasser. Jesus stillt den Sturm, läuft auf dem Wasser. Wir haben einen Ausschnitt aus der Geschichte gesehen. Jetzt weiß ich, was ihr denkt. Ah, Jesus läuft auf dem Wasser. Zuerst ein Wort an die Kinder. Ja, das habt ihr bestimmt schon dreimal im Kindergottesdienst besprochen. Und den Text, den ich dann heute habe, das ist so eine Sache. Wenn man eine bekannte Geschichte aus der Bibel nimmt, dann läuft man immer schnell die Gefahr, die Schublade aufzumachen, zu sagen, das ist bekannt, das kenne ich, langweilig. Ersetzt jetzt Kindergottesdienst durch Erwachsenengottesdienst und da wird manche Erwachsene auch gedacht haben, ach ja, klar, Jesus läuft auf dem Wasser. Wenn du die gleiche Geschichte in der Bibel aber zu unterschiedlichen Zeiten und durch eine unterschiedliche Brille liest, dann siehst du trotzdem immer etwas anderes. Da siehst du etwas Neues, da wird dir etwas anderes wichtig, was du bisher noch so gar nicht gesehen hast. Und so ist das für mich heute. Ich möchte aus dieser ganz bekannten Geschichte eine Stelle rausgreifen, auf die wir vielleicht sonst nicht so achten. Blend bitte mal die erste Folie ein. Mir sind drei Punkte an dieser Stelle wichtig geworden. Der erste Punkt ist, Gott zeigt sich in der Welt. Lasst uns mal lesen, die nächste Folie direkt, lasst uns mal lesen, was im Text steht. Wir sind in Matthäus 14, Verse 22, folgende. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus schickt die Jünger mit dem Boot schon einmal vor. Er will später nachkommen. Wir haben gerade eben in seinem Terminkalender gesehen, der Tag war lang. Er will die Leute entlassen und will in Ruhe beten. Die Jünger denken sich nichts, sie fahren los und kommen in einen bösen Sturm. Und das war ziemlich unheimlich sicherlich. Die Jünger, viele von denen Fischer, konnten rudern, kannten Stürme, aber sie ruderten so gut sie konnten, sie kamen gegen den Wind nicht an. Sie kamen in Not oder sie hatten schwer zu kämpfen, steht in der Bibel. Sie hatten also Angst, unterzugehen oder über Bord gespült zu werden, wie wir das im Video gesehen haben mit dem Jakobus. Das ist eine Situation, die wünscht man keinem. Ich selbst bin mit meinem Latein, ich bin mit meinen Kräften am Ende, ich kann nichts machen. Punkt. Und in dieser Situation greift Gott ein. Anders. Anders als die Jünger das vermutet hatten und zuerst hatten sie auch noch mal mehr Angst. Im Text steht, gegen Ende der Nacht, so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, wenn die Nacht ganz dunkel ist, die Jünger vom Rudern völlig erschöpft sind, durchnässt sind, sehen sie einen Mann auf dem Wasser. Es ist ein Gespenst, rufen sie. Oder im Video, Ghost, Ghost, es ist ein Gespenst. Lasst uns an der Stelle einmal kurz innehalten. Hand aufs Herz. Eigentlich haben wir doch keine Angst vor Gespenstern, oder? Also eigentlich haben wir keine Angst vor Gespenstern oder vielleicht doch ein bisschen Fragezeichen. Es hat eine Umfrage unter Erwachsenen gegeben. Liebe Kinder, jeder fünfte Erwachsene hat Angst vor Gespenstern. Ich habe mal in der Vorbereitung nachgedacht, hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich erinnere mich, ich war ein Kind, Grundschulalter, 7, 8 Jahre. Wir hatten eine Familienfeier, ich musste in den Keller gehen und irgendwelche Sachen holen. Und ich hatte einen Onkel, das war ein Witzbold, Onkel Wilfried. Onkel Wilfried dachte sich, ich gehe mal mit und ich erschrecke den. Ich gehe also in den Keller, hole die Sachen, gehe die Kellertreppe wieder hoch. Onkel Wilfried hat die Gelegenheit genutzt, sich unter der Kellertreppe in einem dunklen Winkel zu verstecken. Und jetzt laufe ich da hoch, versuche nichts fallen zu lassen und plötzlich greift der meinen Fuß und macht Monstergeräusche. Wow. Ich wäre am liebsten in meinem Leben nie wieder in diesen Keller gegangen, so sehr habe ich mich erschrocken. Und ganz ehrlich, nutzt mal die Gelegenheit, fragt mal meine Kinder, wie gerne die in den Keller gehen. Mir blieb nichts anderes übrig, um die Geschichte zum guten Ende zu bringen. Wenn meine Kinder nicht in den Keller gehen, musste ich mich also wieder trauen, in den Keller zu gehen. Ich habe mit der Taschenlampe in jede Ecke geleuchtet. Ich verspreche euch, kein Gespenst. Also, ihr könnt in den Keller gehen, kein Gespenst. Zurück zum Text. Gespenst. Die Jünger, gestandene Kerle, Fischer, haben die an Gespenster geglaubt? Das Wort, was da auf Griechisch steht, ist Phantasma. Und Phantasma hat viele Bedeutungen. Eine davon ist Gespenst, eine andere ist aber Erscheinung, Halluzination, Phantom. Die Jünger, einfache Leute, mitten in der Nacht, sie sind mit ihren Kräften am Ende, haben Angst, was immer sie da sehen. Was immer sie da sehen, wir kriegen es heute aus der Übersetzung nicht raus, es macht ihnen wahnsinnige Angst. Und es sind ganze Kerle. Und was machen sie? Sie schreien vor Angst. Wollte Jesus seine Jünger erschrecken? Nein, sicherlich nicht. Kein Onkel Wilfried. Wollte er zur Hilfe eilen? Vielleicht. Es gibt die gleiche Geschichte nochmal in Markus 6, so wie wir das häufig in der Bibel haben, dass Geschichten in mehreren Evangelien mit einer leicht anderen Facette berichtet werden. In Markus 6 war Jesus schon an dem Boot vorbeigelaufen, als die Jünger ihn erkennen, erschrecken und dann kommt er zurück. Also in dem Bericht von Markus wollte Jesus eigentlich nur auf die andere Seite des Sees gehen. Und wenn er helfen wollte, er hätte natürlich auch vom Ufer aus helfen können. Er ist allmächtig, kein Problem. Wir wissen also nicht, warum Jesus hier über das Wasser läuft. Aber wichtig ist, und das will ich festhalten, er tut es und die Jünger sehen das. Gott zeigt sich in der Welt. Das ist mein erster Punkt. Gott zeigt sich in der Welt. Er ist da und er macht einen Unterschied. Was passiert hier? Nochmal, die Jünger am Ende wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Sie wissen auch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, vielleicht hätten sie es geschafft. Vielleicht wäre das Schiff untergegangen. Offensichtlich war das aber nicht Gottes Plan. Das Wichtige ist, dass plötzlich, unerwartet, unvorhersehbar, Gottes Gegenwart in unsere Welt kommt und einen Unterschied macht. Und Gottes Gegenwart verändert was. Damals, aber auch heute. Er bricht mit seiner Gegenwart in unsere Welt, in unseren Alltag hinein. Und er kann das ganz unterschiedlich und auch auf deutlich weniger dramatische Art machen, als im Sturm über das Wasser laufen. Schaut mal diese Bilder an. Auch da entdecken wir was Großartiges. Da entdecken wir etwas von Gott, von Gottes Größe, von seinem Sinn für Schönheit, von seiner Kreativität. So etwas bricht ständig in unsere Welt hinein. Erster Punkt, wir müssen anerkennen, Gott kommt oder Gott greift in unsere Welt ein. Zweiter Punkt, nächste Folie bitte. Halte die Augen offen, habe ich den Punkt genannt. Gucken wir kurz auf Petrus. Petrus begreift in dieser Geschichte schnell, wen er da vor sich hat. Zwei Kapitel weiter im Matthäus-Evangelium sagt er zu Jesus auf die Frage von Jesus, wer sagt denn ihr Jünger, dass ich sei? Da antwortet Petrus, du bist der Christus, der lebendige Sohn Gottes. Lasst uns den Text weiterlesen. Eine Folie weiter, bitte. Da sagte Petrus, Herr, Wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. In der Vorahnung, wer Jesus ist, kommt Petrus auf eine, aus meiner Perspektive, wahnwitzige Idee. Er bittet darum, dass Jesus ihm befehlen soll, dass er aus dem Boot steigt. Das wäre mit Abstand das Letzte, was ich in dieser Situation tun würde. Tobende See um mich herum, das war das Letzte, was mir eingefallen wäre. Aber Petrus erkennt, meint zu erkennen, wen er vor sich hat, und er erkennt auch seine eigene Position. Er will nicht selbst aus dem Boot, nicht selbst aus eigener Kraft auf die Wellen treten, auf dem Wasser laufen. Das klappt nicht, das weiß er. Er bittet um einen Befehl. Das Wort, das hier im Griechischen steht, ist der Befehl eines Königs oder der Befehl eines militärischen Führers. Er erkennt also, dass hier Gottes Gegenwart ist und dass in Gottes Gegenwart, in Gottes Präsenz Erfahrungen, Ängste, Naturgesetze offenbar nicht mehr gelten. Man könnte hier ganz, ganz viel sagen, aber das führt mich weg. Das ist gar nicht mein Schwerpunkt, Petrus, heute. Wichtig ist, Petrus traut sich. Wir wissen, wie es weitergeht. Er geht unter, sobald er den Blick von Jesus abwendet. Einmal an die Erwachsenen, ein bisschen älter. Handzeichen, kennt jemand noch die Band Anfang der 2000er Audio Adrenalin geschrieben? Keiner? Ach, danke, einer zumindest. Die hatten ein ganz tolles Lied. Das war, als ich zum Glauben gekommen bin, war das echt so ein Anker für mich. Simon Peter, if you keep your eyes on Jesus, you can walk on water. Simon Petrus, wenn du deine Augen auf Jesus hältst, kannst du auf dem Wasser laufen. Zurück zu uns. Gott wird in deine Gegenwart vielleicht nicht so spektakulär hineinbrechen wie in die der Jünger. Und vielleicht sagt er auch nicht so ganz deutlich, ich bin das. Aber wir können üben. Wir können üben, Gottes Gegenwart zu bemerken und üben, auf Zeichen zu achten. Petrus hat das getan. In dem Augenblick, wo er aber den Blick abwendet, wo er wieder auf sich selbst, auf das Wasser guckt, fängt er an zu sinken. Jesus rettet ihn, sie steigen zusammen ins Boot, es peitscht immer noch der Wind, der Sturm, die Wellen. Und ich stelle mir vor, viele von den Jüngern erkennen vielleicht Jesus auch jetzt noch nicht. Es ist dunkel, sie rechnen damit unterzugehen. Aber als Petrus und Jesus endlich im Boot sind, dann legt sich der Sturm. Und zwar nicht, weil er vorbei ist oder aus Zufall, sondern weil Jesus es gewollt hat. Die Bibel beschreibt nicht, wie Jesus das getan hat, anders als in der ersten Geschichte der Sturmstillung. Aber dass er es war, das erkennen auch die Jünger. Erster Punkt, Jesus greift in die Situation ein. Gottes Gegenwart in unsere Welt. Zweitens, die Jünger erkennen das. Für uns heißt das, lass uns die Augen offen halten. Die Augen offen halten für das Wunderbare, das Großartige, das Gott in unsere Welt bringt. Dritte Folie, dritter Punkt. Anbetung als Entscheidung. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der Punkt, für den ich diesen Text heute ausgewählt habe. Wie gehen die Jünger mit diesem Erkennen um? Jesus bricht in ihre Gegenwart hinein. Sie erkennen, dass hier ein Eingreifen von Gott unterwegs ist. Es ist ein einziger Vers, ein ganz kleiner Vers, man kann ihn leicht überlesen, in denen es um die Reaktion der Jünger geht. Ein Vers, der in der Parallelgeschichte bei Markus oder Johannes auch nicht steht. Ein Vers, der mich angesprochen hat und der mich ein Stück weit auch an einer Stelle erwischt hat, an der ich arbeiten muss. Der Vers ist schon eingeblendet, Vers 33. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Gott greift in die Welt ein. Die Jünger erkennen das und es führt sie, dritter Punkt, in die Anbetung. Sie fallen nieder. Sie fallen nieder, das ist tiefste Demut. Und ganz praktisch, sie fallen nieder in ein Boot, das randvoll mit Seewasser, Angst, Tränen, sonst was ist. Da drin fallen sie nieder, knien sie hin. Und sie bekennen, du bist Gottes Sohn. Vielleicht wisst ihr, dass schon vor dieser Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt, es eine andere Geschichte gab. Matthäus 8 wäre das in diesem Evangelium, wo Jesus einen Sturm gestillt hat. Dabei ist aber die ganze Zeit im Boot geblieben und nicht irgendwie außen umher gelaufen. Nach dieser ersten Sturmstillung sind die Jünger schon erschüttert, fragen sich, wer ist dieser Mann, dass ihm Sturm und Wellen gehorchen? Jetzt sind sie einen Schritt weiter. Jetzt sind ihre Augen auf und sie erkennen, du bist der Christus. Und das führt sie, und das finde ich so schön, das führt sie in die Anbetung. Zurück zu uns. Auch bei uns greift Gott in unser Leben ein, direkt oder indirekt. Geht euren Tag heute mal durch. Ihr seid aufgewacht, ihr habt geschlafen, ihr habt offensichtlich den Weg hierhin gefunden. Ihr habt das Fenster aufgemacht, frische Luft geatmet. Ihr habt gefrühstückt oder hattet die Möglichkeit zu frühstücken. Das geht nur, wenn Gott Ernte schenkt, wenn Gott Tag und Morgen schenkt, wenn er Neuanfang schenkt. Wir erleben Bewahrung in Situationen, die gefährlich sind. Jemand nimmt uns die Vorfahrt oder ihr seid als Kinder auf dem Schulweg unterwegs und ein Rad fährt euch fast an. Situationen, in denen Gott bewahrt. Situationen, in denen Gottes Gegenwart in unseren Alltag hineinkommen kann. Eine Freundschaft zerbricht, auch das. Auch hier ist Heilung, Versöhnung möglich, Gottes Gegenwart. Gott versorgt. Ich muss mich immer wieder zwingen, das Leben und seine Umstände nicht so ganz alltäglich zu nehmen oder nicht so ganz selbstverständlich zu nehmen. Für viele Menschen ist das, was wir leben, mit allen Problemen, mit allen Dingen, die auch wir schleppen, ja natürlich, aber für viele Menschen ist dieses Leben ein Luxus, das sie nicht haben. Und die Frage, den sie nicht haben. Und die Frage ist, wohin führt mich das? Führt mich das zu einer Selbstzufriedenheit, im schlimmsten Fall zu einem Anspruchsdenken, so soll es bleiben, so ist es? Oder lasse ich mir von Gott die Augen öffnen, dafür, dass er eingreift durch Schöpfung, durch Situationen, durch Umstände, dass er eingreift in mein Leben. Und wenn das passiert, ist die einzige richtige Antwort darauf die Anbetung. Gebet fällt kaum jemandem leicht, auch mir nicht. Wenn ich bete und das mal so ganz kritisch mir anschaue, dann bitte ich ganz häufig. Ich habe so eine Liste. Ich hätte gerne 1, 2, 3. Oh, ich danke auch. Aber auch beim Danken bin ich ganz häufig ja, bei dem, was Gott mir Gutes getan hat. Es fällt mir schwer, so diesen Bezugspunkt, diesen Mittelpunkt von mir selbst wegzunehmen. Vielleicht geht euch das auch so. Sei es jetzt ihr Kinder, sei es ihr Erwachsene. Oftmals stehen wir direkt oder indirekt in unseren Gebeten im Mittelpunkt. Wenn wir in die Psalmen schauen im Alten Testament, das Gebetsbuch der Israeliten, da ist ganz viel Anbetung drin. Da geht es gar nicht um mich. Da geht es um Gottes Größe. Da geht es darum, dass Gott selbst es wert ist, dass wir ihn anbeten, unabhängig davon, was er für mich macht. In meinem eigenen Gebetsleben ist nicht so viel Anbetung drin. Deswegen ist das vielleicht eine Gelegenheit für euch, für mich, daran anzupacken und zu sagen, lasst uns doch mehr Raum schaffen für Anbetung. Ich habe mir eine kleine Sache angewöhnt, ist nur eine kleine Sache. Aber ich fahre morgens mit dem Rad zur Arbeit, ich fahre wirklich durch Felder, sieht wunderschön aus und ich habe mir angewöhnt, dass ich auf diesem Hinweg, wenn ja, langsam es hell wird, man erkennt, wie Gottes Schöpfung ist, wie prachtvoll sie ist, dass ich Gott danke, dass ich Gott preise dafür, dass er diesen neuen Tag geschaffen hat, dass er die Gelegenheiten geschaffen hat, die vor mir stehen, dass er diese Natur geschaffen hat, dass er da präsent ist. Ich erkenne, dass Gott in die Welt hineinwirkt. Und das führt mich zur Anbetung. Lass uns zur letzten Folie kommen. Ich habe euch das mal zusammengefasst. Und vielleicht ist das wie so eine Pusteblume, die so einzelne Spuren euch in eurer Woche begleiten. Gott verdient Anbetung um seiner selbst willen, denn er greift in die Welt ein. Das müssen wir erkennen, oder das sollten wir erkennen. Im Sonnenaufgang, in der schönen Blume, in der Rettung zur richtigen Zeit. Wenn wir das erkennen, zweiter Punkt, wenn wir das erkennen, dann lass den Moment nicht vorbeigehen, sondern lass dich zur Anbetung dadurch führen. Lobe Gott dafür, was er ist. Lass uns mit offenen Augen durch die Welt gehen, ihn suchen und ihn anbeten. Dritter Punkt. Denn wir wissen, dass er derjenige ist, der alles in der Hand hat. Und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dass, wenn wir aufmerksam werden auf Gottes Großartigkeit, dass wir ihn anbeten. Amen.